Reboot Academia.
Reboot Academia.
Reboot Academia.
Reboot Academia.
Reboot Academia.
Forschung und Lehre neu gedacht.
Ich sitze heute hier mit Manuel Dolderer und ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich werde heute, glaube ich, ganz viel Interessantes lernen. Manuel, fangen wir doch gleich mal an. Stell dich doch einfach mal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, sehr gerne. Ich bin Manuel, ich bin ein Hochschulgründer und mein letztes Hochschulgründungsprojekt war die Code University oder genauer gesagt University of Applied Sciences, eine Fachhochschule in Berlin, die wir 2017 ins Leben gerufen haben, zu dritt, und die heute etwas über 600 Studierende hat aus allen Ländern der Welt mit drei Studiengängen rund um das Thema digitale Produktentwicklung.
Super, vielen Dank. Wir fangen immer im Podcast an mit der sogenannten Blitzrunde. Das funktioniert so, ich stelle dir kurze Fragen und du gibst mir kurze Antworten darauf.
Okay.
Fangen wir mal an mit was ganz Einfachem, Kaffee oder Tee?
Kaffee, am liebsten selbst gemahlen und handaufgebrüht.
Sehr schön. Twitter oder Telefonat?
Tatsächlich eher Twitter inzwischen.
Mhm. Bist du eher ein Mensch für positive Energie oder eher jemand für konstruktive Kritik?
Oh, wusste gar nicht, dass sich das ausschließt. Also auf jeden Fall grundsätzlich immer positive Energie.
Es schließt sich nicht unbedingt aus, aber ich stelle ein bisschen komplexe Fragen. Es wird jetzt immer schwieriger. Die nächste Frage ist nämlich Publish oder Perish?
Publish. Ich habe gerade ein sehr spannendes Buch an unsere Studierenden verschenkt von Austin Kleon. Das heißt Show Your Work, über die Frage, wie man eigentlich Menschen teilhaben lassen kann an dem, was man tut. Und ich glaube, da steckt viel, daraus kann man viel Energie ziehen. Deswegen auf jeden Fall Publish.
Okay, vielen Dank. Hast du ein persönliches Vorbild und wenn ja, wer ist das?
Habe ich in der Tat nicht. Die Frage wurde mir schon öfter gestellt. Also ich habe keinen Menschen, dem ich irgendwie nacheifere, sondern an Menschen faszinieren mich bestimmte Eigenschaften, bestimmte Haltungen, bestimmte Perspektiven. Aber es gibt nicht den einen Menschen, wo ich sagen würde, das ist mein Vorbild.
Was ist für dich die beste Erfindung der Menschheit? Die Fragen werden immer schwieriger.
Die beste Erfindung. Schließt das auch Entdeckungen ein? Also wenn ich jetzt sage, Elektrizität ist ja in dem Sinne keine Erfindung, sondern eigentlich was man eher entdeckt hat.
Ich glaube, das gilt.
Das wahrscheinlich eher die beste Erfindung. Na, also am Ende glaube ich die Sprache. Ich glaube, Sprache ist etwas, das ist so fundamental für menschliches Miteinander, dass ich mir so eine Welt ohne Sprache nur sehr schwer vorstellen kann. Also ich würde sagen, die Sprache.
Da bin ich auch sehr froh, weil sonst würde es keine Podcasts geben. genau, schon die letzte Frage. Und zwar, kannst du mir eine Sache sagen, die einem keiner beibringt, die man aber unbedingt lernen sollte?
Also ich glaube, das Wichtigste, was man lernen muss, ist, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und das kann einem niemand beibringen. Das ist etwas, was man ganz bei sich selbst tun muss und mit sich selbst ausmachen muss. Aber es gibt den Punkt irgendwann im Leben, bei manchen früher, bei manchen später, wo man versteht, dass man für sich selbst und für alles, was man ist und auch noch in Zukunft sein möchte, selbst verantwortlich ist. Und ich glaube, das ist die wichtigste Lektion, die jeder im Leben lernen muss.
Super, vielen Dank. Und jetzt steigen wir auch schon in unser Hauptthema ein. Und das ist heute was ganz Besonderes, nämlich eine Hochschule gründen bzw. eine Uni bauen. Wie baut man denn eine Uni?
Da gibt es verschiedenste Perspektiven darauf. Also einmal gibt es natürlich in Deutschland eine Verwaltungsperspektive. Hochschulen sind, also private Hochschulen sind beliehene Unternehmen, sprich wir bekommen vom Staat das Recht verliehen, staatlich anerkannte Abschlüsse zu verleihen und staatlich anerkannte Titel zu verleihen. Und dieses Recht kann man sich erwerben über einen sehr ausführlich gestalteten Verwaltungsakt mit Anträgen und viel Papier, das hin und her geschickt wird. Das heißt, das ist der eine Punkt, wenn man eine Hochschule, eine Universität gründen möchte, dass man durch diesen Prozess geht. Denn wir haben ja zwei Arten von Hochschulen. Wir haben private und staatliche Hochschulen. Zur Gründung von staatlichen Hochschulen kann ich nichts sagen. Damit kenne ich mich nicht aus, mit der Gründung von privaten schon. Das habe ich jetzt zweimal hinter mir. Und das ist ein Verwaltungsakt, erstmal. Es ist natürlich aber auch eine Unternehmensgründung, weil private Hochschulen Unternehmen sind. Das heißt, man muss sich auch mit ganz vielen Fragen beschäftigen, die normalerweise zur Gründung von Unternehmen gehören. Also was ist unser Zweck, was ist unsere Existenzberechtigung auch, was ist unser Geschäftsmodell? Und zum letzten Punkt ist es auch eine Frage der Daseinsberechtigung. Also warum sollte es sowas überhaupt geben? Fehlt da irgendwas noch? Welche Lücke füllen wir? Was macht uns besonders? Was ist Neudeutsch unsere Unique Selling Proposition?
Ja, absolut. Und jetzt hast du schon gesagt, dass so eine private Hochschule ist ja gleichzeitig irgendwie eine Hochschule und auch noch ein anderes rechtliches Konstrukt, wie zum Beispiel eine GmbH oder so. Verträgt sich das überhaupt miteinander? Wie funktioniert das?
Also was man merkt, ist, dass alle Hochschulgesetze und auch die dahinterliegenden Verfahren auf staatliche Hochschulen zugeschnitten sind. Mhm. Und staatliche Hochschulen sind keine Unternehmen, sondern letztlich ja Teile einer Verwaltung. Das heißt, zwischen dem Unternehmensein und dem Hochschulesein gibt es ganz natürliche Spannungsfelder. Das fängt bei der Art an, wie Entscheidungen getroffen werden, wie eine Organisation aufgebaut ist. Und wir merken das eigentlich jeden Tag. Wir haben das insbesondere in der Gründungs- und Aufbauphase gemerkt, wo man auf der einen Seite ein sehr dynamisches Startup hat, wo letztlich alle an einem Tisch sitzen, eine Handvoll Menschen, die gemeinsam Entscheidungen treffen und gemeinsam so etwas aufbauen. Und wo man auf der anderen Seite eine Hochschule aufbaut, die ja sehr stark reguliert ist. Also wir haben ja nicht nur eine Grundordnung und eine Prüfungsordnung, wir haben auch noch Berufungsordnungen und wir haben noch Zulassungsordnungen und noch zig andere Ordnungen, die alle ja im Detail beschreiben, wer wo was zu sagen hat und wie welche Entscheidungen wo getroffen werden. Und das parallel aufzubauen und zu schauen, dass diese beiden Teile miteinander harmonieren oder zumindest funktionieren, ohne dass man das eine nicht, also weniger ernst nimmt als das andere, das ist schon eine sehr große Herausforderung bis zum heutigen Tag.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, weil ihr auch noch eine Uni sein wollt, die ein bisschen anders ist. Also ich habe euch auf der Webseite von der Code gelesen, dass ihr von Grund auf neu gedacht habt. Was muss man sich darunter vorstellen?
Wenn man sich Hochschulen anschaut, dann gibt es letztlich einen Standard, der im Grunde die deutsche Hochschullandschaft und auch darüber hinaus dominiert. Und den wollten wir ganz gezielt nicht als Grundlage für unsere eigene Hochschule nehmen, sondern wir wollten ganz bestimmte Aspekte des Lehrens und Lernens neu denken. Also nochmal wirklich zurückgehen und fragen, warum ist das eigentlich so? Ist es sinnvoll, so wie es ist? Und könnte es auch anders sein? Man stellt das auch, also ich finde, das sieht man auch sehr stark bei Studierenden. Viele Studierenden sind, wenn sie studieren, in so einer Art Standardmodus, Default Mode. Ich studiere, das heißt, ich schreibe mich für Module ein, ich mache Prüfungen, ich lerne, weil ich eine Prüfung bestehen möchte, ich bestehe Prüfungen, weil ich einen Abschluss möchte und ich möchte einen Abschluss, weil ich einen Job möchte. So, das ist so letztlich ein Standard. Der unterscheidet sich natürlich im Detail, aber im Großen und Ganzen heißt es Lernen für Prüfungen, Prüfungen für einen Abschluss und Abschluss für einen Beruf. Und das wollten wir anders haben, anders denken. Das führt auch ein bisschen zurück zu dieser einer der Blitzfragen am Anfang, die du gestellt hast. Ich glaube, was ganz essentiell ist, dass Studierende die Chance bekommen, im Studium Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Verantwortung für sich selbst und für ihr eigenes Lernen. Das heißt aber, dafür brauchen sie Freiheit. Dafür brauchen sie viel mehr Freiheiten, als das standardmäßig in Studiengängen vorgesehen ist. Und dafür brauchen sie auch ein anderes Umfeld. Das verändert die Rolle der Studierenden, die Rolle der Professoren. Das verändert die ganze Art, wie man Hochschule gestaltet, weil man plötzlich die Organisation nicht mehr um Lehrende herum aufbaut. Klassische Hochschulen sind ganz zentral um Professorinnen und Professoren herum aufgebaut, sondern man baut sie um die Studierenden, um die Lernenden herum. Und das verändert ganz viel, also von der Art, wie man organisiert, von der Art, wie man Studiengänge und Prüfungen gestaltet, bis hin zur Art, was man wie belohnt, bewertet und welche Formen von Feedback und Rückmeldung die Studierenden bekommen. Und das war der Punkt, den wir fundamental neu denken wollten. Wie wird gelernt und welche Rolle spielen dabei die Lernenden in diesem Hochschulkonstrukt?
Das passt ja quasi perfekt zum Thema des Podcasts, deswegen würde ich da gerne noch ein bisschen tiefer gehen. Du hast vorhin gesagt, es braucht ein ganz bestimmtes Umfeld. Wie muss man sich das vorstellen bei euch?
Es fängt damit an, dass unsere Studierenden ein gemeinsames erstes Semester haben, egal welches Fach sie bei uns studieren wollen. Und dieses erste Semester heißt nicht ohne Grund Orientierungssemester, weil genau das passieren soll. Die Studierenden sollen sich orientieren, die sollen ankommen, die sollen Teil der Community werden und die sollen sich mit der Frage beschäftigen, warum bin ich eigentlich hier? Was sind meine Ziele? Im Kontrast dazu einfach zu sagen, naja, ich bin hier, weil ich einen Abschluss in Interaction Design haben möchte. Genau diese Antwort wollen wir nicht hören, sondern wir wollen hören, was sind deine individuellen Ziele? Was ist deine individuelle Mission? Und das braucht Zeit und das braucht den Freiraum und auch Anregungen, sich überhaupt mit so einer sehr essentiellen Frage zu beschäftigen. Und dafür haben wir das komplette erste Semester reserviert. Da geht es natürlich auch ein bisschen um Vorbereitung auf das ganze Lernkonzept. Aber im Kern geht es auch wirklich darum, den Studierenden den Freiraum zu geben, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wenn ich mich in einen normalen Studiengang einschreibe, dann beginnt der Studiengang am Tag 1 und ich weiß, dass meine allererste Prüfung und die allererste Note, die ich bekommen werde, schon in meine Abschlussnote hineinzählt. Das heißt, man ist sofort in diesem Standardmodus des Studierens und muss sich eigentlich, abgesehen vielleicht von ein paar Wahlmodulen, gar keine großen Fragen stellen. Man operiert einfach so, wie es von einem erwartet wird und versucht, diese Erwartungen bestmöglich zu erfüllen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen schon am Anfang ganz klar machen, dass es bei uns keinen Standardweg gibt, sondern jeder für sich selbst entscheiden muss, wie sein Weg in diesem Studium aussehen soll, wie er seine individuelle Lernerfahrung gestaltet.
Bei uns gab es damals in der Uni so die Diskussion darüber, ob man ein Studium Generale einführen sollte, also wo man im Prinzip überall ein bisschen mitstudieren kann. Ist das so ein bisschen in diese Richtung gedacht?
Ja, ein bisschen, aber das Studium Generale heißt ja normalerweise, man hat ein Hauptfach und dann kann man nebenher noch so ein paar andere Themen mitnehmen, die einen vielleicht interessieren. Mhm. Bei uns ist es ähnlich. Wir haben nur gesagt, das Studium Generale, das heißt bei uns dann Science, Technology and Society Program, das ist verpflichtend, denn diese Art der grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen Technologie und Gesellschaft, die erwarten wir von allen unseren Studierenden. Und darüber hinaus wollen wir den Studierenden aber auch dabei helfen, ihr eigenes Profil, fachliches Profil zu entwickeln. Das heißt, auch in den einzelnen Studiengängen sind die Studierenden frei, sich von den anderen Studiengängen bis zu 50% ihrer Module zusammenzusuchen, weil wir gar nicht davon ausgehen, dass die Studiengänge, so wie wir sie gebaut haben, auf dem Papier, dem entsprechen, was man in der Praxis braucht. Die Praxis ist vielfältiger, ist bunter und ist auch schwammiger. Und wir sehen, dass insbesondere Menschen, die an den Schnittstellen von einzelnen Disziplinen Kompetenzen haben, sehr gesucht werden. Das heißt, auch zwischen den Studiengängen können die Studierenden wechseln. Sie können sich in allen Studiengängen bedienen und mit der Unterstützung unserer Lehrenden sich wirklich ihr eigenes fachliches Profil erarbeiten. Es geht also ein bisschen über die Existenz eines Studium Generale hinaus.
Okay, super. Und bekommen die Studierenden dann auch Unterstützung dabei, sich zu entscheiden? Also wie weiß man, was man studieren will? Also das ist wahrscheinlich ein generelles Problem, aber vielleicht ist es bei euch noch ein bisschen konkreter, weil man sich überall was rauspicken kann.
Da, definitiv. Das wird plötzlich viel, viel entscheidender. Ein normaler Student, eine normale Studentin muss ja eigentlich nur eine große Entscheidung treffen. Das heißt, an welcher Uni möchte ich welches Fach studieren? Und wenn ich mir die Menschen so anschaue, auch die zu uns kommen und die ich kenne, die an anderen Hochschulen ihr Studium beginnen, dann stelle ich immer wieder fest, dass die auf diese doch sehr fundamentale Entscheidung überhaupt nicht vorbereitet sind. Denn die meisten bringen nicht viel mehr mit als die Erfahrung aus 12 oder 13 Jahren Schule. Ja. Und wenn man dann mal schaut, welche Berufsbilder man überhaupt kennengelernt hat, was für eine Idee von einem zukünftigen Arbeitsmarkt man hat, geschweige denn, was man über sich selbst weiß und herausgefunden hat, über das, was man selbst kann, was man selbst möchte, was man selbst für Ziele und Ideen von der eigenen Zukunft hat, dann sieht man ganz klar, dass die Menschen in diesem Stadium ihres Lebens größtenteils von dieser Entscheidung eigentlich überfordert sind.
Das kann ich
Also
bestätigen, ja.
es gibt Studien, die sagen, dass der deutsche Student, ich glaube, im Durchschnitt 30 Kilometer von seinem Elternhaus entfernt studiert. Jetzt kann man natürlich sagen, das hat vielleicht für manche auch damit zu tun, dass sie sich keine eigene Wohnung leisten können, dass sie einfach noch zu Hause leben müssen aus finanziellen Gründen. Ich glaube, es hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass man sich einfach umguckt nach der Schule und denkt so, ja, Mensch, hier in der Nähe ist ja eine Uni, gucke ich mal, was die so anbieten. Und dann entscheidet man sich ganz oft für Fächer, die entweder was mit dem Beruf der Eltern zu tun haben oder mit dem Beruf des Lehrers, den man ganz gut kennt aus der Schule. Oder mit irgendwelchen sehr schwammigen Fächern, wo man sagt, ich studiere irgendwas mit Management oder irgendwas mit Wirtschaft oder irgendwas mit Kommunikation, weil man sich da eigentlich immer noch nicht genau festlegen muss. Also, das sind alles für mich Zeichen dafür, dass wir eigentlich in der Schule schon einen viel besseren Job machen müssen, Schülerinnen und Schüler gegen Ende ihrer Schulzeit darauf vorzubereiten, diese Entscheidung zu treffen. Und für uns an der Code heißt das eben, die Studierenden müssen sich, wenn sie sich bewerben, noch gar nicht für einen Studiengang entscheiden. Weil wir sagen, komm doch erstmal an und lern erstmal das, was wir dir bieten können, kennen. Denn wir gehen davon aus, dass du noch gar nicht genau weißt, was eigentlich ein Product Manager macht oder was man mit einem Studium in Interaction Design überhaupt beruflich tun kann. Und das bieten wir eben den Studierenden im ersten Semester. Orientiert euch, schaut euch um. Und weil die Freiheit ja damit nicht aufhört, sie müssen ja dann auch im weiteren Verlauf des Studiums immer wieder eigene Entscheidungen treffen, ändert es auch die Rolle der Lehrenden, die Rolle unserer Professorinnen und Professoren, weil die nicht in erster Linie da sind, um ihr Fach zu repräsentieren und fachliche Vorlesungen zu halten und ihr Fachwissen an die Studierenden weiterzugeben. Sie sind in erster Linie dazu da, den Studierenden genau bei diesen Entscheidungen zu helfen. Also ihnen zu helfen, sich zu orientieren, ihnen zu helfen, sich ein eigenes Profil zu entwickeln, ihnen bei all den Entscheidungen beiseite zu stehen, ohne ihnen, und das ist der entscheidende Unterschied, ohne ihnen die Entscheidung abzunehmen.
Sehr spannend. Und wie viele Studierende kommen denn dann auf so eine Lehrende oder einen Lehrenden? Weil es kostet ja auch alles Zeit, so Gespräche und
Ja, in der Tat.
ja.
Und das merkt man, dass dieses Lehrkonzept, dieses Lernkonzept von allen Beteiligten einen sehr intensiven Einsatz verlangt. Wir haben zurzeit auf die 600 Studierenden, glaube ich, etwas über 20, 25, um die 25 Lehrenden, die wir also fest bei uns im Team haben. Dazu kommen noch mindestens doppelt so viele Externe, die uns in unterschiedlicher Form unterstützen, über Lehraufträge, über Vorträge, über einzelne Workshops, die sie beitragen. Wir sehen aber auch bei unseren Studierenden, dass die Freiheit, die sie haben, auch sehr unterschiedlich nutzen. Also es gibt Studierende, die sind zu einem gewissen Zeitpunkt für ein gewisses Semester sehr viel am Campus. Sie sind sehr intensiv mit engagiert, lernen, schreiben sich ein, nehmen teil an allem Möglichen und nehmen auch viel von der Aufmerksamkeit unserer Professorinnen und Professoren in Anspruch, um sich weiterzuentwickeln, um diese Entscheidung zu treffen. Wir haben aber auch Studierende, die ganz andere Dinge machen, die arbeiten, die ihr eigenes Unternehmen aufbauen, die nebenher schon eine Agentur haben, wo sie mitarbeiten, die ausführliche Praktika machen, also in unterschiedlichster Art und Weise diese Freiheit nutzen. Und dafür eben manchmal auch viel weniger, zumindest punktuell viel weniger von der Unterstützung brauchen, die wir tatsächlich bieten können. Das heißt, es ist nicht so, dass alle Studierende zum gleichen Zeitpunkt die gleiche intensive Betreuung brauchen oder einfordern. Das verändert sich auch im Verlauf des Studiums.
Sehr spannend. Und wie ist es denn bei euch räumlich? Unterscheidet sich die Code von anderen Hochschulen auch räumlich?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind Teil oder wir sind eingezogen in einen großen Coworking Community Space, Factory genannt, in Berlin. Der hat zwei Gebäude, eins davon in Berlin in Alt-Treptow, direkt am Görlitzer Park. Da haben wir eine komplette Etage, ich glaube knapp 2.500 Quadratmeter inzwischen. Und die sind eben gestaltet, wie man es so von New Work kennt, also eher wie ein Coworking und Community Space. Das sieht überhaupt nicht nach Hochschule aus und das soll es auch nicht. Wir brauchen auch für dieses Lernkonzept keine klassischen großen Hörsäle mehr. Die Idee von großen Vorlesungen, wo eigentlich nur einer redet und alle anderen zuhören und mitschreiben, ist meines Erachtens passé. Wenn wir sowas brauchen, dann machen wir es im Zweifel online oder wir finden raus, dass es zu diesen grundsätzlichen Themen schon ganz viele hilfreiche Lernressourcen im Internet gibt von den besten Universitäten der Welt, die wir gar nicht neu erfinden müssen. Das heißt, wenn unsere Professorinnen und Professoren Zeit mit Studierenden verbringen, dann ist es meist in kleineren Gruppen mit interaktiven Formaten. Projektberatungen, individuelle Beratungen, kleinere Workshops oder sogenannte kleine Learning Units, die wir veranstalten. Und dafür brauchen wir viele kleinere Räume. Was wir aber auch brauchen, sind viele Projekträume, denn unsere Studierenden arbeiten ja in eigentlich jedem Semester an einer Art von Projekt alleine oder im Team. Und besonders für Teamarbeit braucht man auch einen Raum, in dem sich die Teams treffen können, in dem sie arbeiten können, relativ ungestört. Das heißt, wir versuchen auch möglichst viele Räume für die Projektarbeit unserer Studierenden am Campus anzubieten. Und dann ist der Campus auch eine Begegnungsfläche. Das heißt, wir haben auch nicht auf unserer Fläche, aber im Gebäude der Factory gibt es ein Bällebad, gibt es Tischtennisplatten, gibt es also auch viele, viele Bereiche, wo man sich einfach wohlfühlen kann und wo man sich begegnen kann, wo man sich unterhalten kann. Und dieser Community-Aspekt ist für uns mindestens genauso wichtig wie der akademische Teil, wie das reine akademische Lehren und Lernen. Also insofern würde ich sagen, sieht es bei uns eher aus eben wie in einem Coworking-Space oder auch in einem größeren Startup als wie in der klassischen Uni.
Das ist wirklich spannend. Wenn ich jetzt so höre, was du sagst, dass die ganz viel Projektarbeit machen und so, dann finde ich das persönlich cool und ich weiß aber, dass viele jetzt fragen würden, wie stellt ihr denn dann überhaupt sicher, dass die Lernziele erreicht werden, wenn die immer nur an Projekten arbeiten? Weißt du, was ich meine?
Die Projekte sind bei uns nicht, die werden nicht bewertet. Das heißt, die Projekte sind nur, in Anführungszeichen, dazu da, dass die Studierenden an etwas Praktischem arbeiten, an etwas, das sie selber auch fasziniert, das sie begeistert, an Problemen, die sie wirklich interessant finden. Und sie können diese Projekte nutzen, um das Wissen, das sie schon haben, anzuwenden und gleichzeitig festzustellen, welches Wissen sie noch nicht haben, sie aber eigentlich haben sollten, um in dem Projekt voranzukommen. Das heißt, die hinterher am Ende des Semesters oder auch schon im Verlauf des Semesters werden die Studierenden in den einzelnen Fächern, in den einzelnen Themenbereichen, die sie sich für das Semester vorgenommen haben, als Lernziele von unseren Professorinnen und Professoren geprüft. Ähnlich wie an normalen Hochschulen auch. Das Projekt ist insofern letztlich Mittel zum Zweck. Es soll begeistern, es soll neugierig machen auf bestimmte Themen und es soll insbesondere diesen Transfer zwischen Theorie und Praxis erlebbar machen. Denn wir alle kennen ja das Phänomen, dass man Dinge in der Theorie kann oder weiß und sie dann in der Praxis anwenden soll und feststellt, dass das gar nicht so einfach möglich ist, weil es eine zusätzliche Kompetenz erfordert. Und unsere Studierenden sollen eigentlich in jedem Semester ständig die Möglichkeit haben, das, was sie in der Theorie lernen, in der Praxis zu erproben, rauszufinden, ob das funktioniert, ob das hilfreich ist und aus den praktischen Erfahrungen neue Fragen mitbringen, die sie dann nutzen können für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Theorie. Und am Ende gehen Sie zu Professoren und sagen, ich glaube, ich habe eine bestimmte Kompetenz erreicht und ich möchte mich jetzt prüfen lassen. Und Prüfung heißt bei uns typischerweise ein Fachgespräch, also eine mündliche Prüfung, in der die Studierenden zeigen, woran sie gearbeitet haben, in denen sie zeigen, wie sie das theoretische Wissen, das sie erworben haben, angewendet haben, welche Methoden sie benutzt haben, welche Entscheidungen sie getroffen haben und wo sie dann von den Professoren dahingehend bewertet werden.
Das ist sehr cool. Ich glaube, sowas hätte ich mir als Studentin auch gewünscht. jetzt haben wir sozusagen diesen Themenblock angefangen mit der Frage, was macht ihr von Grund auf anders? Haben wir jetzt sozusagen die großen Punkte schon alle besprochen oder gibt es noch Dinge, die ihr anders macht?
Das hängt davon ab, womit man uns vergleicht. Also wenn man uns mit einer klassischen Hochschule vergleicht, dann ist sicherlich die Existenz unseres Science, Technology and Society Programs, die ich gerade angesprochen habe, etwas Besonderes, weil es so ziemlich das Einzige ist, was unsere Studierenden verpflichtend machen müssen. Mhm. Also natürlich gibt es in einzelnen Studiengängen Pflichtmodule, aber grundsätzlich muss jeder bei uns, egal was er oder sie studiert, durch dieses Science, Technology and Society Program. Und das ist dazu da, um Wissen zu vermitteln über letztlich darüber, wie die Welt funktioniert, also philosophische Ideengeschichte bis hin natürlich zu ethisch-moralischen Fragen rund um Technologie und Gesellschaft. Das Ziel dahinter ist, dass unsere Studierenden eben nicht nur in die Welt gehen mit Fachwissen, dass sie in die Lage versetzt, digitale Produkte zu entwickeln, Services zu bauen, die ja das Potenzial haben, wirklich die Menschheit zu beeinflussen. Also wenn wir uns Facebook anschauen als Extrembeispiel oder auch Google, dann sind das ja letztlich Technologien, Services, Produkte, die einen gigantischen Einfluss auf die Menschheit haben. Sondern wir möchten, dass sie zusätzlich zu diesem Fachwissen, wie man solche Produkte und Dienstleistungen und Services baut, auch eine Art moralischen Kompass haben, der ihnen hilft zu entscheiden, was von dem, was ich tun könnte, sollte ich eigentlich tun. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Denn wie gesagt, wir sehen ja alle, was passieren kann, wenn Menschen zwar das technische Verständnis haben, die technische Kompetenz, aber eben keinen sehr ausgeprägten moralischen Kompass. Das Zweite, was bei uns noch besonders ist, ist, dass wir gerade sehr stark daran arbeiten, dass es nicht nur eine Art gibt, das Studium erfolgreich zu beenden. Typischerweise ist es ja so, entweder ich mache meinen Abschluss oder ich bin Abbrecher, Studienabbrecher. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Und was wir gerne etablieren möchten, ist, dass es viele gute Gründe geben kann, eine Hochschule ohne Abschluss zu verlassen. Es gibt natürlich auch schlechte Gründe, die versuchen wir zu vermeiden. Aber wir wollen unsere Studierenden zu ermutigen, zu sagen, der Abschluss ist kein Selbstzweck. Der Abschluss ist Mittel zum Zweck. Und wenn ich es schaffe, mir eigene Ziele zu setzen, mir selbst eine Mission zu geben, einen Grund, warum ich studiere und warum ich hier bin, dann kann es sein, dass ich irgendwann an einen Punkt komme, wo ich sage, ich habe alles gelernt, was ich lernen wollte. Ich habe mich so entwickelt, wie ich mich entwickeln wollte. Den Abschluss brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Und das halten wir, also das ist für uns ein ganz wichtiges Narrativ, dass man sagt, es gibt gute Gründe, ein Studium ohne den akademischen Abschluss zu beenden, ohne dass das eine Niederlage sein muss, ohne dass das nur als negativ quasi bewertet wird. Wir sehen zum Beispiel bei unseren Studierenden, dass durch die Projektarbeit ganz oft der Impuls entsteht, zu sagen, hey, wir haben jetzt ein Semester lang super zusammengearbeitet, wir haben an einem spannenden Produkt gearbeitet, wir haben schon einen funktionierenden Prototypen, warum arbeiten wir nicht daran weiter? Das könnte doch die Grundlage für ein Startup sein. Das heißt, das liegt sehr nahe für unsere Studierenden, dann übergangsweise, zeitweise sich auf eine Art Startup-Gründung zu fokussieren, auf ein Produkt, an dem sie weiterarbeiten wollen. Und wenn das erfolgreich ist und wenn die Studierenden dann damit plötzlich in einen Accelerator reinkommen, erste Investoren finden oder zahlende Kunden schon haben, dann zu sagen, ich glaube, das ist das, was ich weitermachen möchte, ich brauche den akademischen Abschluss nicht, ist für mich eine naheliegende und auch unterstützenswerte Idee. Das heißt, das ist auch etwas, woran wir arbeiten, was anders ist als an anderen Hochschulen, dass wir eine Art etablieren möchten, das Studium zu beenden ohne Abschluss, die keine Niederlage ist, die kein Versagen ist, die nicht einfach nur heißt, hey, du bist halt ein Abbrecher.
Wenn die Leute das dann machen und sagen wir, es funktioniert nicht, können die dann später wieder zurückkommen?
Also grundsätzlich haben wir auch formal in unseren Ordnungen die Möglichkeit für Studierende, wenn sie offiziell sich exmatrikuliert haben, also nicht mehr den offiziellen Status als Student oder Studentin haben, dass sie trotzdem das Recht haben, jederzeit wiederzukommen und weiter zu studieren.
Super. Und also man hat sozusagen kein Risiko, wenn man das macht, wenn man dann merkt, okay, es funktioniert jetzt doch nicht und ich will mich auf dem Arbeitsmarkt bewerben. Und da ist es ja leider nach wie vor so, dass die Leute schon nach Titeln gehen. Also auch wenn wir da vielleicht nicht mit einverstanden sind. Aber dann kann man einfach sagen, okay, man macht jetzt doch noch ein Jahr an der Code und dann bewirbt man sich auf dem Arbeitsmarkt.
Genau, diese Chance wollten wir bieten, dass das Risiko, das unsere Studierenden damit eingehen, überschaubar bleibt. Es kann ja auch sein, dass man zu einem späteren Zeitpunkt feststellt, oh hoppla, ich habe jetzt plötzlich ein Interesse daran, irgendwo einen Master zu machen. Das heißt, manchmal verändern sich ja auch die Interessen, die man hat, die Ziele, die man sich setzt, und dafür braucht man dann eben einen Bachelorabschluss. Das heißt, die Möglichkeit soll es immer geben. Meine Vision einer Hochschule geht eigentlich noch ein Stück weiter. Was ich mir für die Zukunft vorstelle, ist, dass es eigentlich, abgesehen von jemandem, der sagt, ich will mit dem Laden nichts mehr zu tun haben, aber dass es normalerweise eigentlich gar keine Option mehr gibt, das Studium zu beenden, sondern dass man im Grunde nur die Intensität, mit der man lernt, regulieren kann. Also man würde sagen, für die ersten 2 Jahre lerne ich sehr intensiv, wie man sich das von einem Vollzeitstudenten oder einer Studentin vorstellt. Und dann fange ich andere Themen an. Ich fange an zu arbeiten, ich baue mein Startup auf, ich habe keine Ahnung, fange an Geld zu verdienen als Freelancer, was auch immer es ist. Oder ich bleibe zu Hause und erziehe meine Kinder und bin aber weiterhin dieser Community verbunden. Ich bin weiterhin Teil, ich kann weiterhin punktuell an Lerneinheiten teilnehmen und habe vielleicht auch weiterhin Zugang zur Community online oder sogar Zugang zum Campus, um dort zu arbeiten, um mich mit anderen Leuten zu treffen, kann das Netzwerk nutzen und all die anderen Möglichkeiten. Nur das Lernen ist nicht so intensiv gerade. Und dass man dann aber zum späteren Zeitpunkt sagen kann, jetzt fahre ich die Lernintensität wieder hoch, ich verbringe wieder mehr Zeit mit Lernen und möchte auch vielleicht wieder formal Credits sammeln mit Blick auf einen Abschluss. Denn wir reden ja alle immer vom lebenslangen Lernen. Und ich finde, dazu würde es wunderbar passen, dass man am Ende wie bei einer Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio einfach sagt, ich bin lebenslang Mitglied dieser Hochschule und habe lebenslang die Möglichkeit zu lernen. Mit mal weniger, mal mehr Intensität. Aber wenn dann in 10 Jahren irgendwie eine neue Technologie kommt oder ich einen Karriereschritt mache und feststelle, hoppla, ich brauche neues Wissen, ich muss mich wieder reindenken in neue Technologien oder ich möchte Wissen auffrischen, dass ich dann nicht sagen muss, ich suche mir ein Weiterbildungsangebot irgendwo, sondern sage, nein, ich bin ja schon Teil der Community, ich kann also einfach wieder die Lernintensität hochfahren und bleibe eigentlich lebenslang dieser Organisation, dieser Lerncommunity verbunden.
Das finde ich wirklich wunderschön. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, vor allem, weil man ja auch, also ich bin immer noch dem Institut und der Uni, an der ich studiert habe, irgendwie ziemlich verbunden. Und ich habe aber eigentlich jetzt gar nicht mehr so die Möglichkeit, mit der zu interagieren, auch wenn ich manchmal sage, ah, da würde ich eigentlich gern noch mal was auffrischen oder Lücken füllen oder so, was ich jetzt während dem Studium nicht mitgenommen habe. Zum Beispiel habe ich mich während dem Studium nicht für Philosophie interessiert und würde jetzt gerne vielleicht noch in die Richtung ein bisschen was lernen, aber es ist gar nicht so einfach als Alumni. Deswegen finde ich das echt eine schöne Sache. Ich würde gerne noch mit dir ein bisschen über diese organisatorischen Sachen sprechen, die man durchläuft, wenn man so eine Uni oder Hochschule gründet. Kannst du uns mal kurz ein bisschen durch den Prozess führen, was man eigentlich alles so machen muss, wenn man da rangehen will? Du hast es ja jetzt schon 2-mal gemacht und bist sozusagen einer der Experten in Deutschland zur Hochschulgründung. Kannst du uns da ein bisschen durchführen, wie funktioniert das?
Ja, sehr gerne. Und bevor ich anfange, ich würde mir auch wirklich wünschen, dass mehr Menschen mit Unternehmergeist in die Bildungswelt hineingehen, nicht nur in Form von EdTech-Startups, sondern wirklich auch Bildungsinstitutionen mitgründen, egal ob es Schulen oder Hochschulen sind. Ich glaube, wir brauchen da viel mehr Vielfalt und viel mehr neue Ideen und Unternehmergeist. Also insofern teile ich das sehr, sehr gerne. Für eine Hochschule ist erstmal ganz wichtig zu entscheiden, in welchem Bundesland sie entstehen möchte. Denn jedes Bundesland hat in unserem föderalen Staat sein eigenes Hochschulgesetz und letztlich ja auch seine eigene Verwaltung, die diese Hochschulen betreut. Dann geht man typischerweise zu dieser Hochschulverwaltung, also entweder zum Wissenschaftsministerium oder in Stadtstaaten wie Berlin zum Wissenschaftssenat. Und kündigt erstmal sein Vorhaben an. Sagt, wir würden gerne hier in diesem Bundesland eine Hochschule gründen. Dann gibt es typischerweise ein erstes Vorgespräch, Beratungsgespräch. Man legt so ein bisschen dar, wie man sich das Ganze vorstellt und kriegt dann auch schon ein erstes Feedback vom Land Berlin, in unserem Fall, worauf es ankommt, was denen wichtig ist und wie sie auch letztlich dieses Vorhaben einschätzen. Und nach diesem ersten Vorgespräch reicht man einen Antrag ein, einen Antrag auf staatliche Anerkennung, Und dieser Antrag muss schon einiges von dem beinhalten, was man zumindest konzeptionell beinhalten, was man eben mit der Hochschule umsetzen möchte. Das heißt, da gehört schon der Entwurf einer Grundordnung, also wie soll die Hochschule verfasst und organisiert sein, der Entwurf einer Prüfungsordnung mit dazu. Man muss natürlich die fachliche Ausrichtung erklären, man muss das Lernkonzept erklären, man muss letztlich auch erklären, wo das ganze Geld herkommt. Also es ist so ein bisschen wie ein Businessplan, aber eben deutlich größer, weil es eben auch diese ganzen regulatorischen Fragen schon mitbehandelt, die man sich an der Stelle stellen muss und auf die man dann ja auch eine Antwort haben muss. Mhm. Früher war es so, dass manche Länder dann diesen Antrag selbst geprüft haben. Inzwischen, glaube ich, sind alle Länder dazu übergegangen, diesen Antrag an den Wissenschaftsrat weiterzureichen. Der Wissenschaftsrat ist ein beratendes Gremium der Länder, das die Länder nutzen, um unter anderem eben private Hochschulen bewerten und evaluieren zu lassen. Sprich, in dem Fall wird dieser Antrag auf staatliche Anerkennung mit dem ganzen Konzept, das dranhängt, wird vom Land Berlin an den Wissenschaftsrat weitergeleitet und der Wissenschaftsrat prüft das dann nach seinen Kriterien. Die Kriterien sind sehr transparent, die kann man auch sehr gut nachlesen. Man kann auch mit dem Wissenschaftsrat direkt Kontakt aufnehmen und sich von denen nochmal ein Stück weit beraten lassen, was diesen Prozess angeht. Der Wissenschaftsrat macht dann zwei Dinge. Einmal schaut er sich an, ob formal alles korrekt ist, also ob alle Ordnungen drin sind, die drin sein müssen, ob alle Aspekte dieses Antrags auch ordentlich bearbeitet wurden. Und dann setzt er eine Expertenkommission ein. Das heißt, der Wissenschaftsrat sucht sich Experten aus den eigenen Reihen oder aus Menschen, die mit dem Wissenschaftsrat assoziiert sind oder eben aus der Hochschullandschaft insgesamt, die auf der einen Seite fachlich beurteilen können, was da angeboten werden soll, also passend zur fachlichen Ausrichtung der Hochschule, und die aber auch dann verstehen, wie eine private Hochschule, private Universität, private Fachhochschule, je nachdem, worum es geht, funktioniert. Dieses Expertengremium schaut sich die Unterlagen an und lädt dann letztlich zu einem Gespräch ein. Das heißt, wir sind irgendwann nach Köln gefahren, wo der Wissenschaftsrat seinen Sitz hat und haben eben dort dieser Expertenkommission Rede und Antwort gestanden. Und auf der Basis der Unterlagen und auf der Basis dieses Gesprächs trifft der Wissenschaftsrat dann eine Entscheidung, kommt zu einem Ergebnis und teilt dieses Ergebnis dem Land mit. Wie gesagt, nur in beratender Form, sprich, es ist quasi eine Empfehlung des Wissenschaftsrats an das Land. Und das Land kann dann auf der Basis dieser Empfehlung die Entscheidung treffen, ob die Hochschule eine typischerweise befristete staatliche Anerkennung erhält.
Bei diesem Vorsprechen bei dem Wissenschaftsrat, ist das was, wo man wirklich doll geprüft wird und was irgendwie so was Gruseliges ist? Oder ist es eher so ein kollegiales Gespräch, sag ich mal?
Also es ist als kollegiales Gespräch angelegt. Man redet ja letztlich mit Lehrenden, Professoren, Menschen aus der Hochschulleitung, aus der Praxis, die aber durchaus natürlich kritische Fragen stellen, die durchaus kritisch auf das schauen, was man da machen möchte, insbesondere wenn man versucht, Dinge anders zu machen. Denn wenn man Dinge anders macht, dann impliziert das ja immer auch, dass man das, was heute gemacht wird, vielleicht nicht optimal findet. Aber zumindest in unserem Fall war es wirklich ein sehr angenehmes, konstruktives Gespräch, wo auch immer wieder zum Ausdruck gebracht wurde, dass unser Ansatz, unser Versuch, bestimmte Aspekte der Hochschule neu zu denken, durchaus auch positiv wahrgenommen wurde.
Okay, also die haben sich dann nicht angegriffen gefühlt in ihrem Lehren und ihrer Art, Hochschulen zu führen?
Nein.
Okay. Wie geht es dann weiter, also wenn das positiv verläuft, sage ich mal?
Genau, dann bekommt man einen offiziellen Brief, ich weiß noch, 14. Juli 2017 vom Land Berlin, so nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, hiermit erhalten Sie die staatliche Anerkennung als Hochschule, das Recht, folgende Abschlüsse zu verleihen und das Recht, Professoren zu berufen. Und dann gab es natürlich noch ein paar Hinweise und Auflagen und Änderungswünsche hinsichtlich, was wir noch in der Grundordnung ändern sollten und dass wir nochmal in der Personalplanung nachbessern sollten und dass wir nochmal ein überarbeitetes Finanzkonzept nachlegen mussten und so weiter. Dann muss man als private Hochschule, glaube ich, auch in allen Bundesländern inzwischen eine Bürgschaft hinterlegen, Geld, das genutzt wird für den Fall, dass die Hochschule irgendwann den Betrieb einstellen muss aus finanziellen Gründen. Denn das ist eine der größten Sorgen sowohl der Länder als auch des Wissenschaftsrates, dass die Studierenden leiden, weil eine neu gegründete Hochschule nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja, wenn man sagt, das ist ein Unternehmen und Unternehmen geht irgendwann pleite, dann verlieren zwar ein paar Menschen ihren Job, aber das sind Erwachsene und die kennen das Risiko und sind im Zweifel auch in der Lage, auf dem Arbeitsmarkt einen neuen Job zu finden. Okay. Bei Hochschulen sagt man, man hat es zwar im meisten weitesten Sinne auch mit Studierenden, also auch mit Erwachsenen zu tun, die studieren, aber trotzdem sind die schützenswerter. Das heißt, eine große Sorge ist, dass die Studierenden sich da auf etwas einlassen, das nicht seriös ist oder das irgendwann einfach zusammenbricht, weil es finanziell oder organisatorisch nicht sauber gedacht war. Deswegen muss man eine Bürgschaft hinterlegen, die dann genutzt werden kann für den Fall, dass die Hochschule den Betrieb einstellen muss, um sicherzustellen, dass die Studierenden vielleicht die Existierenden noch ihren Abschluss machen können oder zumindest gut untergebracht werden können an anderen Hochschulen, sowas in der Art. Also da muss noch eine Art Sicherung hinterlegt werden. Und wenn man dann die Auflagen erfüllt, die mit der staatlichen Anerkennung verbunden sind, fristgerecht, dann kann man erstmal anfangen, zumindest in Berlin, anfangen zu operieren. Eine der Auflagen war dann in unserem Fall, dass wir innerhalb von, ich glaube, 12 Monaten unsere Studiengänge akkreditieren lassen mussten. Das ist nochmal ein separater Prozess. Also das eine ist die staatliche Anerkennung als Hochschule. Und dazu kommt dann eben, dass die einzelnen Studiengänge über ein anderes Verfahren nochmal geprüft und akkreditiert werden müssen. Mhm. Dafür waren bis vor 2 Jahren, glaube ich, die Akkreditierungsagenturen zuständig, die selbst wiederum akkreditiert werden von einem Akkreditierungsrat. Inzwischen sind die Akkreditierungsagenturen nur noch vorbereitend und der Stiftung Akkreditierungsrat trifft selbst dann die Entscheidung, ob Studiengänge, nicht die Hochschule als Institution, sondern die einzelnen Studiengänge den Qualitätsstandards genügen, denen sie in der deutschen Hochschullandschaft genügen müssen, inklusive Bologna-Kriterien und allem drum und dran. Das heißt, dann geht man eben in den Prozess und legt dann nochmal im Detail dar, wie die Studiengänge aufgebaut sind, sowohl die Inhalte, das gesamte Modulhandbuch, als auch die studienspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen etc. Und das Ganze wird dann eben von der Akkreditierungsagentur geprüft in einem ähnlichen Verfahren. Erst das Papier, dann vor Ort Begehung, Expertengespräch und abschließend eben eine Entscheidung dazu. Und wenn man das dann hinter sich gebracht hat, dann ist erstmal für den Anfang alles erledigt, was man formal erledigen muss. Und dann ist typischerweise die staatliche Anerkennung befristet und gebunden daran, dass man innerhalb der ersten 5 Jahre eine institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat macht. Das heißt, es geht wieder zurück zu diesem Gremium, zu diesem Beratenden, das am Anfang das Konzept geprüft hat. Mhm. Und die Kernfrage ist, hat die Hochschule eine Hochschulförmigkeit erreicht? Also ist sie wirklich in allen relevanten Bereichen, Forschung, Lehre, akademische Selbstverwaltung, zu einer ernstzunehmenden Hochschule geworden? Und hat sie sich an all das gehalten, was sie im Konzeptantrag versprochen hat? Hält sie sich an ihre eigenen Ordnungen? Ist sie ihrer eigenen Zielsetzung gefolgt? Hat sie sich ein Profil entwickelt? Etc. etc. Das ist das, was uns als Code University jetzt gerade bevorsteht. Im November ist die Begehung und wir sind alle schon sehr aufgeregt.
Sehr spannend. Also ihr seid jetzt gerade sozusagen in diesem dritten großen Schritt. Wie ist es für euch im Moment? Also woran arbeitet ihr gerade?
Also da muss man noch mal ein bisschen differenzieren zwischen dem, woran wir eigentlich arbeiten wollten und woran wir die letzten fast 2 Jahre de facto oder 1,5 Jahre de facto gearbeitet haben. Denn natürlich hat die ganze Corona-Pandemie uns einen gehörigen Strich durch alle Rechnungen gemacht, die wir bis dato hatten. Wir hatten tatsächlich das Gefühl, also man kann sich vorstellen, dass der Aufbau einer Hochschule mit den ersten Studierenden, wir haben im September 2017 88 Studierende aufgenommen, dann im Jahr darauf 150, im Jahr darauf 180. Das heißt, wir sind relativ schnell gewachsen, sowohl als Hochschule als auch als Organisation, als Start-up. Angefangen mit 3 Leuten Ende 2016, waren wir dann bei über 30 Leuten 2019. Das sind natürlich spannende und sehr intensive Zeiten. Und tatsächlich fühlte es sich so Ende 2019 so an, dass wir gesagt haben, oh, so langsam kommen wir in ruhigeres Fahrwasser. Es muss nicht immer wieder, wir haben alles schon zum ersten Mal gemacht, fast. Wir hatten sogar schon die ersten 2 Absolventen. Das heißt, es fühlte sich wirklich so an, als hätten wir jetzt alles einmal gemacht und könnten langsam Routine entwickeln. Und dann kam eben März 2020 und dann war plötzlich doch wieder alles anders. Mhm. Das heißt, was uns jetzt gerade beschäftigt, ist so ein bisschen der Übergang aus der Pandemie heraus zurück in eine neue Normalität, von der wir eben gerade versuchen herauszufinden, wie die aussieht. Denn wir werden definitiv nicht alles aufgeben, was wir für die Pandemie aufgebaut haben. Wir werden sicherlich einen Teil dessen, was zwangsläufig online stattgefunden hat, auch online beibehalten, weil einige Studierende sagen, das ist doch toll, viel mehr Flexibilität und ich muss nicht ständig am Campus sein. Wir werden aber ganz viel wieder an den Campus verlagern, haben damit schon angefangen und haben aber auch gemerkt, dass das reine Lernen online relativ gut funktioniert, wenn die technische Ausstattung stimmt, wenn man die Methoden, wenn man die Formate anpasst, kann man vieles ohne großen Qualitätsverlust in die virtuelle Welt verlagern. Was sich überhaupt nicht oder nur sehr, sehr schwer in die virtuelle Welt verlagern lässt, ist die persönliche Begegnung, ist dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer Community, ist das Miteinander nicht nur lernen, sondern auch Dinge entwickeln, aufbauen, sich austauschen und sich irgendwie zu Hause fühlen. Das ist, glaube ich, für unsere Studierenden nochmal besonders, weil sie, wie am Anfang kurz angesprochen, aus über 65 Ländern kommen. Das heißt, viele kommen für das Studium nach Berlin, haben dort keine Familie, kein sonstiges soziales Netzwerk. Das heißt, die Code-Community ist deren einziger, auch persönlicher Bezug. Und dass das natürlich in so einer Pandemie ganz schmerzhaft fehlt, wenn man nicht zurück kann nach Hause, weil man gerade eben nicht nach Kolumbien fliegen kann oder nach Vietnam, man B, aber auch in Berlin außer dieser Hochschul-Community, die nicht mehr existiert, weil man nicht mehr in den Campus kann, eigentlich keine sozialen Beziehungen hat, dann ist diese Zeit natürlich umso schwieriger. Und deswegen freuen wir uns alle, dass wir an den Campus zurück können und sind eben gleichzeitig gerade ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie diese neue Normalität tatsächlich aussieht.
Okay, spannend. Und eine Sache wollte ich dich noch ganz persönlich fragen. Was ist deine Rolle jetzt an dieser Hochschule?
Also formal bin ich Präsident der Hochschule, das heißt für alles Akademische zuständig, aber natürlich nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar. Mein größtes Augenmerk liegt jetzt gerade auf der institutionellen Akkreditierung. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dem ich viel Zeit und Aufmerksamkeit widme. Darüber hinaus ist ein großes Thema, an dem ich gerade arbeite, der Aufbau einer kleinen Einheit, die bei uns intern Lernforschung betreibt. Also wir wollen besser darin werden, zu verstehen, wie unsere Studierenden eigentlich ihre Zeit verbringen, wie sie lernen und wie wir als Hochschule besser dazu beitragen können, dass dieses Lernen noch effektiver, noch effizienter wird. Das Problem ist, dass wir, weil wir uns ja von der Idee verabschiedet haben, dass erfolgreiches Lernen einfach nur aus dem Bestehen von Prüfungen und den Notendurchschnitten besteht, weil wir das nicht als wichtigsten Indikator behandeln, brauchen wir andere Indikatoren für erfolgreiches Lernen. Es kann ja durchaus sein, dass jemand, der bei uns studiert, ein Jahr lang keine Prüfungen macht. Für eine normale Hochschule wäre das ja ein absolutes Alarmsignal. Mhm. Jemand hat ein Semester lang nichts gemacht, also nichts Formales gemacht. Es kann aber gute Gründe dafür geben. Wie vorhin schon angesprochen, vielleicht ist der Mensch gerade damit beschäftigt, ein großartiges Startup aufzubauen oder hat andere Dinge, die ihm gerade wichtig sind oder lernt ganz intensiv, aber man möchte die Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt machen. Und das zu wissen und das verfolgen zu können und nicht nur eben auf die formalen Aspekte schauen zu müssen, sondern dann ein Gefühl dafür zu haben oder auch Informationen darüber zu haben, was unsere Studierenden gerade tun, was ihre Ziele gerade sind, ob sie mit dem, was sie tun, erfolgreich sind, ob sie zufrieden sind und wie wir sie bestmöglich unterstützen können. Diese Form von Lernforschung, erstmal intern, aber in Zukunft vielleicht auch über Publikationen nach draußen getragen, die möchte ich sehr intensiv vorantreiben. Ich glaube, da gibt es ganz viel, was wir als Code noch lernen können. Ich glaube aber auch, dass wir darüber eine gesellschaftliche Debatte brauchen. Wir müssen uns darüber verständigen, was eigentlich das Ziel gelungener Bildung ist und wie wir das beobachten. Es reicht nicht zu sagen, jemand hat erfolgreich studiert, wenn er mit irgendeiner Note irgendeinen Abschluss gemacht hat, weil es letztlich meines Erachtens um ganz andere Dinge gehen muss, um Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung, um das Mindset, das Menschen entwickeln, ob sie einen gewissen Unternehmergeist, ein Selbstbewusstsein, eine kritische Reflexionsfähigkeit entwickelt haben. Und das sind alles Dinge, von denen wir sagen, ja, das ist alles wichtig. Das wird aber in keinster Weise strukturiert beobachtet, geschweige denn gemessen. Und da möchten wir gerne oder möchte ich gerne dazu beitragen, dass wir für die Hochschulen, aber im Grunde auch für die Schulen eine Diskussion darüber anzetteln, was eigentlich das Ziel von Bildung ist und wie wir dieses Ziel sinnvoll beobachten oder wie wir Fortschritt im Kontext dieses Ziels sinnvoll beobachten und messen können.
Sehr cool. Vielleicht müssen wir uns dann in einem Jahr oder in zwei nochmal unterhalten und schauen, was ihr daraus gefunden habt.
Ja, sehr gerne.
Ich möchte so ein bisschen langsam zum Schluss kommen. Ich habe schon sehr viel Zeit von dir in Anspruch genommen. Es gibt noch zwei Sachen, die ich gerne von dir wissen wollte oder die ich gerne noch fragen wollte. Das erste ist, wie geht's für dich weiter? Bist du jetzt angekommen in der Code oder kommt jetzt bald schon wieder die nächste Hochschule für dich?
Nein, ich habe außer der Code zurzeit überhaupt keine Pläne. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass das, was wir mit der Code bisher aufgebaut haben, nur der Anfang ist. Mhm. Es gibt so viel, was hier noch möglich ist und was noch folgen kann, was dazu beitragen kann, dass wir mit der Mission, die wir haben, erfolgreicher sind. Wir werden wahrscheinlich immer eine kleine private Hochschule bleiben. Und das heißt, über die reine Größe, über die Zahl unserer Absolventinnen und Absolventen, unserer Studierenden, werden wir nie in der deutschen Hochschullandschaft, geschweige denn darüber hinaus, einen Unterschied machen. Deswegen suche ich immer auch nach Möglichkeiten, wie wir Impulse setzen können, dafür, dass größere Debatten beginnen, dafür, dass andere vielleicht inspiriert werden oder zumindest neugierig werden darauf, was wir tun. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass sich unsere Bildungslandschaft, unsere Hochschullandschaft grundsätzlich verändern muss, wenn wir Menschen fit für die Zukunft machen wollen, für eine Zukunft, in der es nicht nur darum geht, einen Job zu haben und irgendwie zu überleben, sondern wo es darum geht, diese Zukunft aktiv mitzugestalten. Und dafür brauche ich ganz bestimmte elementare Eigenschaften, ein Verständnis für Technologie, für gesellschaftliche Zusammenhänge, den schon angesprochenen Unternehmergeist, dieses Gefühl, diese Erfahrung, dass ich einen Unterschied machen kann, dass ich tatsächlich habe, was es braucht, um irgendwo Probleme tatsächlich lösen zu können, die vor mir noch niemand gelöst hat. All das müsste eigentlich Teil eines Bildungskonzepts sein. Und deswegen suche ich immer wieder nach Möglichkeiten, über das, was wir mit der Code tun und über die Studierenden, die wir an der Code haben, hinaus Menschen zu erreichen und mit anderen Menschen, die vielleicht ähnlich denken, die in ähnlichen Situationen sind, ins Gespräch zu kommen. Aber all das bietet mir ja die Code und deswegen fühle ich mich persönlich an der Code wunderbar aufgehoben und mit all den Ideen und Plänen, die ich für die Zukunft noch habe, glaube ich, das kann wunderbar mit der Code und über die Code funktionieren.
Sehr schön, vielen Dank. Und dann wollte ich noch fragen, in dem Podcast hier geht es ja um die Zukunft von Forschung und Lehre. Und wir haben jetzt über schon ganz viel gesprochen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch mit raushauen, wenn ich jetzt gerade die Plattform habe, darüber würde ich noch gerne sprechen? So.
Ja, eine Sache, die nicht direkt mit Forschung und Lehre zu tun hat, die mir aber sehr am Herzen liegt und vielleicht, keine Ahnung, erreicht es den einen oder anderen Menschen, der zuhört. Wir haben parallel zur Code haben wir eine gemeinnützige Initiative gegründet, deren Ziel es ist, Jugendliche, insbesondere Jugendliche aus chancenbenachteiligten Verhältnissen, an Technologie heranzuführen und ihnen Lernräume zu bieten, in denen sie von der eigenen Neugier getrieben lernen und ausprobieren können, was man mit Technologie alles tun kann und im besten Sinne über diese Erfahrung auch in ein neues Selbstbewusstsein entwickeln, was sie sich alle zutrauen können. Dafür veranstalten wir Camps, mehrtägige Camps, wo wir Jugendliche einladen, die dann von Coaches betreut werden, die von uns Technologie bekommen und damit letztlich herumspielen können, an Projekten arbeiten können. Das tun wir vielfach unterstützt eben von ehrenamtlichen Coaches, die von uns nur eine kleine Unkostenerstattung bekommen. Und da sind wir immer darauf angewiesen, dass Menschen uns unterstützen, dass Menschen von uns erfahren und dass sie entweder ihre Kinder zu uns schicken und sagen, wow, das ist doch eine tolle Sache, eine Chance, die ich meinen Kindern bieten möchte. Oder Menschen, die sagen, hey, ich habe Ahnung von Technologie oder ich könnte mir vorstellen, solche Teams zu betreuen und ich würde da gerne mitwirken. Da würde ich mich einfach freuen über alle Menschen, die das spannend finden und die vielleicht rausfinden möchten, ob sie uns dabei unterstützen können. Das ist unsere Code and Design Initiative, die findet man im Internet unter einfach code.design. Das ist die Website und da findet man alles drauf.
Perfekt.
Das ist eine Sache und jetzt gerade findet zum Beispiel so ein Camp im Ruhrgebiet statt mit, ich glaube, fast 50 Jugendlichen.
Sehr cool. Wir verlinken das auf jeden Fall auch zusätzlich noch in den Shownotes, dann kann es auf jeden Fall nicht verloren gehen.
Genau, und die zweite Sache ist tatsächlich zum Thema Forschung und Lehre, was mich beschäftigt und was wir an der Code noch nicht umsetzen können, weil wir, wenn man mal ehrlich ist, Forschung wirklich nur noch auf einem sehr, sehr grundständigen Niveau betreiben. Was ich mir wünschen würde, ist, dass viel mehr Studierende Forschung erleben, und zwar schon im Studium, nicht erst vielleicht am Ende des Masterstudiums oder wenn sie ihre Doktorarbeit anfangen oder ihr PhD, sondern schon grundständig auch im Bachelorstudium mit Forschung konfrontiert werden, nicht nur mit Forschungsmethoden, sondern auch Forschung beobachten können, weil ich immer wieder sehe, dass wir in Deutschland, auch was neue Technologien angeht, forschungsseitig eigentlich immer noch in vielen Bereichen in der Welt mithalten können. Was uns aber überhaupt nicht gelingt, viel schlechter als anderen Ländern, ist, diese Forschung in die Praxis zu transferieren. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass viel mehr Studierende sich von Forschung inspirieren lassen, nicht um selbst Forscher zu werden, sondern um dann in die Welt hinauszugehen und mit der Forschung, mit dem, was Forschung herausgefunden hat, Unternehmen zu gründen, Services zu bauen oder einfach darüber nachzudenken, wie diese neuen Technologien, neuen Methoden, neuen Forschungserkenntnisse eigentlich praktisch genutzt werden können. Diesen Transfer zu gestalten, ich glaube, dazu könnte man viele Studierende motivieren, wenn sie mehr Einblicke hätten, wenn sie Forschung besser beobachten könnten. Wir versuchen das im ganz Kleinen bei uns an der Code, aber ich glaube, insbesondere forschungsstarke Universitäten könnten da noch viel mehr tun, um eben den Studierenden die Chance zu geben, diesen Forschungstransfer in die Praxis zu ermöglichen. Also andere Länder sind da oder andere Institutionen sind da tolle Beispiele, wie so etwas funktionieren kann. Und darüber würde ich mir auch eine größere Diskussion, größere Debatte in der Hochschullandschaft wünschen. Denn ich habe immer das Gefühl, ne, Hochschulprofessoren müssen zur Lehre verpflichtet werden. Das heißt ja nicht umsonst Lehrverpflichtung, Lehrverpflichtungsverordnung. Zur Forschung musste man noch niemanden verpflichten. Das machen sie alle freiwillig. Und diese beiden Welten strukturell näher zusammenzubringen, das halte ich für eine ganz, ganz spannende Debatte, wie das gelingen kann und welche Effekte das vielleicht hat.
Du hast gerade auf Beispiele verwiesen. Kannst du da ein bisschen genauer drauf eingehen?
Ein Beispiel ist sicherlich das MIT Media Lab, also am MIT in Boston, wo Professoren im Grunde innerhalb ihres Forschungsgebiets sehr frei machen können, was sie wollen. Und zwar auch wirklich kreativ. Da wird geforscht zur Zukunft der Oper, genauso wie zu, keine Ahnung, organischen Materialien oder auch, also die verrücktesten Themen. Und das MIT Media Lab ist seit Jahrzehnten ein Ort, an dem immer wieder beeindruckende Erfindungen entstehen, die aber auch praktisch ausprobiert werden. Also angefangen von zumindest das, was ich jetzt prominent im Kopf habe, ein erstes sprachgesteuertes Navigationssystem vor Jahrzehnten. Mhm. Und das Spannende ist, dass das Media Lab eben nicht nur aus Professorinnen und Professoren besteht, die da vor sich hin forschen, sondern dass eben immer auch eine Gruppe von Studierenden präsent ist, die ja offiziell studieren, die aber eigentlich einfach mitmachen können, die beobachten können, die sich inspirieren lassen können und die da eben ganz viel mitnehmen, was sie dann nicht notwendigerweise für ihre eigene Forschungskarriere nutzen, sondern für Startups nutzen, für Projekte, an denen sie selber arbeiten möchten. Das ist, finde ich, wenn man da war und diese Atmosphäre erlebt hat, einfach eine faszinierende Möglichkeit, wie man Professoren sehr viel Freiheit geben kann zu forschen und gleichzeitig den Studierenden Zugang dazu, sodass sie das beobachten und dass sie auch punktuell mitwirken können und sich davon inspirieren lassen können.
Sehr cool, vielen Dank. Ganz zum Schluss stelle ich immer noch eine letzte Frage, die immer gleich ist. Und zwar, wenn du dir vorstellst, du hättest jetzt einen, sag ich mal, einen Zauberstab und da ist ein Wunsch drin. Und du könntest dir was wünschen, was morgen anders wäre im Bereich Forschung und oder Lehre. Was wäre das?
Ja, das ist natürlich jetzt eine Entscheidung, die gut überlegt sein möchte.
du kriegst auch ein bisschen Zeit.
Ich beschreibe mal meine Gedanken zu dem Thema und habe noch keine Antwort, aber was mich viel beschäftigt, ist immer wieder der Punkt, dass ich zwar in meinem Alltag natürlich sehr viel über Hochschule nachdenke und die Chance habe, eine Hochschule mitzugestalten und auch über das Hochschulwesen nachdenke, dass ich aber weiß oder glaube zu wissen, dass eigentlich die ganz entscheidenden Weichen im Leben eines Menschen sehr, sehr viel früher gestellt werden. Also eigentlich in der Grundschule oder vielleicht sogar schon schon davor und dass ich mich frage, ob es nicht Möglichkeiten gibt, institutionelle Bildung daraufhin ein Stück auszudehnen und das, was zum Beispiel in Kindergärten und Kindertagesstätten passiert, viel, viel ernster zu nehmen und auch viel, viel besser auszustatten. Also was ich so ein bisschen sehe in der deutschen Bildungslandschaft ist, im Kindergarten sagt man so ein bisschen satt und sauber und ansonsten können die Kinder ja da machen, was sie wollen. Das ist natürlich überspitzt formuliert. Mhm. Grundschule, ja, lesen, schreiben und rechnen. Weiterführende Schule, da wird es schon wichtiger, aber wenn man dann, ne, Hochschule, Universität, da wird es dann natürlich ganz wichtig und da fließen Milliarden rein und das ist so Vorzeige, Prestigeobjekte, Exzellenz, hohe Universitäten und so weiter. Ich frage mich, wie eine Gesellschaft aussehen würde, die das andersrum stellt, die das wirklich andersrum dreht und sagt, das Allerwichtigste sind die ersten 6 Lebensjahre und da investieren wir massiv, sowohl in die Qualifizierung derer, die dort Lehrende und Betreuende sind, als auch in die Ausstattung, als auch in die Konzepte, in die Methoden, die da angewendet werden und schauen, dass wir da eben möglichst viele Menschen erreichen und möglichst früh die Weichen dafür stellen, dass sie ein selbstbestimmtes, zufriedenes, erfülltes Leben leben können, in der Lage sind, an einem bestimmten Punkt tatsächlich die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das ist also, irgendwie würde ich den Zauberstab dafür nutzen, um diesem Themenkomplex und der Zeit, also der Entwicklungsphase von Menschen und der Art, wie wir institutionelle Bildung gestalten, in diesen Phasen mehr Aufmerksamkeit und mehr Ressourcen zu schenken.
Wunderbar. Ich glaube, das ist ein super Denkanstoß zum Schluss. Ich glaube, da können jetzt alle mal das noch mitnehmen und sich die Welt vorstellen, wie sie wäre, wenn man das so machen würde. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich habe sehr viel gelernt und es war wirklich sehr spannend. Also schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und auch für das spannende Gespräch.
Sehr gerne.
Reboot Academia. Reboot Academia.
Reboot Academia.
Reboot Academia.
Reboot Academia.
Forschung und Lehre neu gedacht.